Thema, der letzte Schrei, Malachi. Wir hatten jetzt einen Überblick über die Entstehung dieses Buches, über seine Charakteristika uns vor Augen geführt, der kleine Prophet. Und wir wollen jetzt in einem zweiten Teil über die große Botschaft dieses kleinen Propheten anfangen nachzudenken. Was ist die große Botschaft des kleinen Propheten? Ich hoffe, Sie sind jetzt alle gut versorgt. Was wird jetzt durch die nächsten Jahrhunderte, denn Sie müssen sich ja klar machen, Malachi steht hier am Anfang dieser Lücke. Was wird sich jetzt durch die nächsten Jahrhunderte als Botschaft, was wird hindurchhallen als letztes Wort, das Gott einem Propheten gegeben hat? Das ist ja diese besondere strategische Position des Malachi-Buches. Und Malachi nennt das Motto gleich im ersten Satz besonders eindrücklich nochmal dadurch, dass er diese Aussage auch als wörtliche Rede von Gott selbst zitiert. So hat Gott ihm das gesagt und so zitiert er das. Ahavti etchem amar Yahweh. Ich habe euch geliebt, übersetzt die Schlachterübersetzung und Menge. Und Luther übersetzt und einige andere, ich habe euch lieb und es ist beides gleich richtig. Gerade wenn wir uns klar machen, in welche Situation hinein Malachi predigt, dann fällt uns umso mehr dieser Kontrast auf zwischen der Schuld der Hörer und der frohen Botschaft, die in diesen Worten steckt. Das ist auffällig. Dieser Kontrast zwischen der Ausgangssituation und dem Eingangsstatement bei Malachi. Und die große Botschaft, das ist zunächst 2.1, das Bekenntnis der Liebe. Das Bekenntnis der Liebe. Es ist ein dummes, törichtes Vorurteil. Im Alten Testament hätten wir es vor allem mit dem zornigen Gott zu tun und im Neuen mit dem Gott der Liebe. Hört man immer wieder dieser Satz, der hier steht, der ist auch grammatikalisch in einem absoluten Sinne gemeint. Nicht im Rückblick auf eine bessere Vergangenheit, nach dem Motto, ich habe euch mal geliebt. Aber nach allem, was passiert ist, ist das jetzt passé. Sondern das ist gemeint in diesem fortbestehenden Sinne. So ist es von der Grammatik her zu verstehen. Ich habe euch, und man könnte hinzufügen, Klammer auf, sogar jetzt noch, Klammer zu, lieb. Das sagt Yahweh hier in diesem Vers 1. Hier bezeichnet Gott sich selbst mit seinem Hoheitsnamen, mit seinem persönlichen Namen und erinnert sie an diesen persönlichen Bund, den er geschlossen hat mit ihnen. Und hier haben wir eben wieder das, was durchgängig in der Bibel über Gott gesagt wird. Er ist der unendliche und der persönliche Gott. Er ist der Heilige und der Nahe. Er ist immer beides. Das macht die Einzigartigkeit dieses Gottes aus, dessen Liebe niemals Harmlosigkeit bedeutet und dessen Zorn niemals Kälte meinen kann. Wie ein Vater gegenüber einem rebellierenden Kind spricht der heilige Gott hier mit seinem rebellischen Volk. Und wir werden an das erinnert, was schon in Hosea 11 steht, ab Vers 1, wo Gott durch Hosea, also 300 Jahre vorher, im 8. Jahrhundert sagen lässt, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Und dann Vers 3, ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken zu tragen. So sagt es Gott schon 300 Jahre vorher. Und so sagt er es auch hier. Und auffällig ist hier, dass nicht nur Juda angesprochen wird, sondern es ist von Israel die Rede, also streng politisch-geografisch betrachtet, war ja zur Zeit Malachis nach den ganzen Verbannungen nur noch ein Rest von Juda übrig. Sie wissen ja, nach Salomo hat es diese Reichsteilung gegeben.
Einen Augenblick, jetzt hat sich die Folie verflüchtigt, auf der die Reisteilung zu sehen ist.
Dann müssen Sie mir das so glauben. Ich liefere das vielleicht nochmal nach. Ach nee, hier ist sie doch. Also, hier sehen Sie die Reichsteilung zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Hier etwa verlief die Grenze. Das Nordreich wurde Israel genannt, meistens das Südreich Juda. Also nach Salomo 930 kam es dann zu dieser Trennung. Und das Nordreich war ja dann 722 in der assyrischen Deportation verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Und das Südreich war 587 nach Babylon deportiert worden. Und da waren sie ja nun zurückgekommen. Jetzt erinnern Sie sich wieder an die Darstellung von vorhin, 538, Beginn des Tempelbaus durch die etwa 50.000 Rückkehrer, die mit Zerubabel gekommen waren. Also das Nordreich war schon längst verschwunden. Vom Südreich waren einige zurückgekehrt. Es war so ein bisschen von Juda übrig geblieben. Und dennoch richtet Gott dieses Liebesbekenntnis, das historisch an Juda adressiert ist, an ganz Israel. Und damit macht Gott deutlich, es geht hier um mehr als etwas jüdische Regionalgeschichte. Ihr steht für das ganze Israel. Das Israel, dem die Väterverheißungen gelten, das Israel des Bundes, das Israel der fünf Bücher Mose. Meine Geschichte ist mit euch noch nicht zu Ende. Es ist hochinteressant, dass Malachi damit nicht allein steht. Der Alttestamentler Stuart hat einmal eine Statistik zu erstellen versucht, wie häufig in den verschiedenen Prophetenbüchern das Volk Israel oder Juda genannt wird. Und wenn wir etwa ab Hosea mal schauen, also zu einem Zeitpunkt, als beide noch teilweise bestehen, und dann aber weitergehen, dann werden wir erkennen, dass insgesamt von Jesaja bis Malachi, aber hier sind auch noch andere Bücher, die einbezogen, aber Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonah, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Geisel, Zacharja, Malachi. Das sind die englischen Schreibweisen der Namen. Dass 511 Mal das Volk mit Israel angeredet wird und 305 Mal mit Juda. Und wie gesagt, auch nachdem Israel längst untergegangen ist, ist die häufigere Anrede an das Volk Israel. Interessante Statistik. Man kann mit Statistik natürlich nichts wirklich beweisen, aber es ist mal ein Hinweis, den man zur Kenntnis nehmen sollte. Gott sagt, meine Geschichte mit euch ist nicht zu Ende. Auch wenn ihr zahlenmäßig zurzeit ziemlich zusammengeschrumpft seid, Israel, ich habe dich lieb. Und trotz der politischen Teilungsgeschichte betont also Gott die Einheit des Volkes, und diese Tendenz lässt sich für die Gesamtheit der Propheten, wie wir hier sehen, nachweisen. Gott sucht also inmitten aller Apathie, inmitten aller Lauheit, inmitten aller Sünde, mit diesem Rufen, mit diesem Werben, das wahre Israel. Er sucht das, was die Propheten an anderer Stelle diesen heiligen Rest genannt haben, der dem Gott Israels glaubt und vertraut. Sein Ruf geht an alle. Sein Ruf geht erstmal an alle. Er sagt, ich habe euch lieb. Und was ist das für ein Bekenntnis? 23 Mal steht dieses Verb bezogen auf Israel oder einzelne Leute im Alten Testament. Ich habe euch lieb. 4-mal noch dazu das Nomen, also das Hauptwort. Das heißt, 27 Mal wird Gottes Liebe zu einzelnen Menschen und zu seinem Volk bekräftigt. Und hier steht es wie ein Banner darüber. Der Alttestamentler Walter C. Kaiser hat das so formuliert, er hat gesagt, wie ein Banner über einer Bibelkonferenz. Können wir auch mal hier irgendwann mal seinen Banner aufspannen. Also wie ein Banner über einer Bibelkonferenz hängt dieses Thema der Liebe Gottes über der gesamten Botschaft, die der Prophet verkündet. Über der gesamten Botschaft, die der Prophet verkündet. Sein Banner über uns ist Liebe. Und was für ein Signal. Was für ein Signal, gerade angesichts der strategischen Bedeutung, die dieses Prophetenbuch für den Kanon bekommen hat und für die ganze Heilsgeschichte. Ich denke, liebe Geschwister, es ist für uns eine gewisse Gefährdung darin, zu sehen, dass wir sehr klar sehen, und das ist auch wichtig, dass wir sehr klar sehen, welch schändlicher Missbrauch mit der Rede von der Liebe Gottes in unseren Tagen betrieben wird. Gerade von Leuten, die sich als Christen verstehen, die sich als Evangelikale bezeichnen, bibeltreu, reformatorisch, wie auch immer, und die dann sagen, tja, Gott ist so lieb, und wenn sie von Gott reden, gerade gegenüber Nichtchristen, der Eindruck entsteht, der Harmlosigkeit, der Inkonsequenz eines Gottes, der nicht gefährlich ist, nur lieb. Und diese Liebe hört dann auf, wirkliche handfeste Liebe zu sein. Das ist ein großes Problem, und vielen von uns ist das sehr bewusst, dieses Problem. Weil unser Auge geschult ist an den klaren Aussagen der Heiligen Schrift, die uns auch sehr viel anderes mitteilen über den Zorn Gottes, über die Allmacht und Erhabenheit Gottes, über das unbeirrbare Wirken Gottes in der Geschichte, über das Gericht Gottes gegen seine Feinde und so weiter. Wir stehen in der Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Weil mit dem Begriff der Liebe so viel Missbrauch betrieben wurde, stehen wir in der Gefahr, es kaum noch zu wagen, über die Liebe Gottes zu predigen. Weil wir immer fürchten, es könne missverstanden werden als eine Verharmlosung. Und in diesem Sinne müssen wir das Buch Maleachi auch als eine Korrektur unserer eigenen Verkündigung verstehen. Maleachi schreibt über das Buch, ich habe euch lieb, sagt Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so beginnt Maleachi seine große Botschaft, eben mit diesem Bekenntnis der Liebe. Und das bedeutet bei ihm gerade nicht, dass Gottes Gericht unter den Tisch fällt oder dass Gottes Gericht irgendwie verharmlost oder verwässert wird. Oh ja, Maleachi hat ja auch genügend Beschwichtiger und Verharmloser unter seinen Hörern. Die gibt's zu allen Zeiten. Man kann also nicht sagen, dass die Verkündigungssituation von Maleachi sehr viel anders gewesen wäre als unsere Verkündigungssituation heute. Kapitel 2, 17. Wo ist denn der Gott des Gerichts? Als ob die Leute von Gott als Richter irgendwas gekannt hätten. Wo ist er denn? Oder 3, 15. Die Gesetzlosen stehen fest, denen geht's gut. Und die Gott versucht haben, kommen ungeschoren davon. So wird es geredet auf den Straßen. Maleachi 3, 15. Ist nichts Neues. Das sind katastrophale Statements, die Maleachi selbst zitiert und die er dann aushebelt. Also Beschwichtigung ist wirklich das Letzte, was man ihm vorwerfen könnte. Er wird sich auf den nächsten Seiten dieses Büchleins noch zugespitzt und zupackend über das drohende Gericht Gottes äußern. Das wird er tun. Wir werden das mit der gleichen Klarheit sehen müssen. Und dennoch hat er klipp und klar den Auftrag, in dieser Situation die Liebeserklärung des Heiligen Gottes an den Anfang zu stellen. Wie ein Banner über seiner Botschaft. Das Bekenntnis der Liebe. Umso schmerzlicher, umso schroffer, umso erschütternder, umso unverschämter ist die Reaktion, die noch im selben Vers wie ein verzerrtes Echo zurückschallt. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Auf das Bekenntnis der Liebe folgt jetzt also 2,2 die Bestreitung der Liebe. Man könnte auch sagen, die Bezweiflung der Liebe. Oder die Beschmutzung der Liebe. Entschuldigung. Es ist pädagogisch und rhetorisch meisterhaft, wie Maleachi das ganze Elend seiner Hörer hier auf den Punkt bringt. Ihre verirrte und festgefahrene Haltung gegenüber ihrem Gott. Ihr verhärtestes Herz. Es ist meisterhaft, wie Maleachi das auf den Punkt bringt. In einem Satz, den er ihnen vorhält, wie ein Spiegel. Ihr sagt, worin? Man könnte fast noch hinzufügen, worin, bitteschön, willst du uns geliebt haben? Wie ist das menschlich zu verstehen, diese Bestreitung der Liebe? Nun, zunächst, den Israeliten stand ja nicht Gott in Person gegenüber, sondern Maleachi. Er redete im Auftrag Gottes, er redete das Wort Gottes. 1:1. Aber sie sahen Maleachi. Und dann stand ihnen natürlich diese wahrlich nicht prunkvolle und nicht machtvolle politische und wirtschaftliche Lage ihres Volkes vor Augen. Muss man auch sehen. Fremd im eigenen Land waren sie, verglichen mit den großen Verheißungen der Messiaszeit, die sie aus dem Wort Gottes kannten. Was da alles noch angekündigt war. Tja, war noch nicht viel. Trotz der ganzen, war noch nicht viel geworden, trotz der ganzen Hoffnungsschimmer der zurückliegenden Jahre. Ein Ausleger hat die Misere so beschrieben. Er sagt, diese Verheißung, dass Gott diese spezielle, persönliche Bundesverbindung für immer mit ihnen halten würde. Dass sie ein Segen sein würden für die Nationen, für die Völker. Dass sie groß werden würden, was ihre Zahl angeht. Die schienen ja sehr wahrscheinlich widerlegt durch die aufeinanderfolgenden assyrischen, babylonischen und persischen Unterdrückungen. Und sie erschienen wahrscheinlich besonders lächerlich zu Malachis Zeit. Als Juda alles war, was übrig geblieben war von Israel, und als das Volk zurückgedrängt war zu einem wehrlosen, finanziell schwachen, kleinen Teilchen mitten in dem großen persischen Reich. Zitat Ende. Das war die Situation. Das hatten sie vor Augen. Das muss man mithören, mitverstehen, wenn man ihre Reaktion richtig einordnen will. Und dabei machen die Israeliten einen grundlegenden Denkfehler, der auch heute immer wieder begegnet. Sie sahen nicht, dass ihr Unglück eine Folge ihres Ungehorsams war, sondern sie haben den Spieß eher umgedreht. Gott hatte ihnen am Sinai gesagt, wenn ihr nicht gehorchen werdet, dann wird euch das ganz schlecht bekommen. Und sie sahen nicht, dass ihr Unglück eine Folge ihres Ungehorsams war, sondern sie haben gesagt, tja, unser Ungehorsam ist eine Folge unseres Unglücks. Sie drehten den Spieß einfach um. Sie sagten, ja, ist doch kein Wunder, dass wir nicht glauben können. Ist doch kein Wunder, dass wir nicht mehr den Mut haben, Jahwe zu gehorchen, wenn die äußeren Umstände so sind, wie sie sind. Wenn die Gesellschaft so postmodern ist, wie sie ist. Wenn das Fernsehen uns so beeinflusst, wie es das tut, ist doch kein Wunder. Kein Wunder, dass man heute nicht mehr konsequent als Christ leben kann. Die Freunde, das Umfeld. Aber wo begann das? Begann das Unglück mit dem Ungehorsam oder begann der Ungehorsam mit dem Unglück? Und so treten sie das Bekenntnis der Liebe mit den Füßen der Bestreitung, der Bezweiflung und der Beschmutzung. Man reibt sich die Augen und wird ein weiteres Mal überrascht, denn Jahwe bricht das Gespräch nicht ab. Er bricht das Gespräch nicht ab wie ein gekränkter Liebhaber. So nach dem Motto, jetzt habt ihr mich so sehr beleidigt, nun ist Schluss. Das macht der lebendige Gott nicht. In dieser Situation. Er macht es nicht. Es ist unvorstellbar, dass Gott sich nach allem, was die hier ihm an den Kopf werfen. Und schauen Sie sich das bitte in diesem Aufriss zur Struktur des Malachi-Buches heute im Laufe des Tages nochmal an. Nach allem, was die ihm an den Kopf werfen, dem heiligen Gott, was sie es wagen, ihm entgegenzuhalten. Es ist unvorstellbar, dass Gott immer noch antwortet. Das ist eigentlich Erstaunliche. Noch redet Gott. Bald wird er schweigen. Wenn Malachi den Griffel aus der Hand legt, dann wird es bald soweit sein. Aber noch ist es nicht so weit. Noch redet Gott. Noch. Und er redet sogar und gerade zu denen, die seine Liebe so offen in Zweifel ziehen. Er tut es. Und daran sollten wir uns als seine Boten ein Beispiel nehmen. Natürlich, wir sollen nicht zulassen, dass der Herr, und dürfen nicht schweigen, wenn der Herr beleidigt wird. Wenn Blasphemie sich breit macht, dann dürfen wir nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Da haben wir eine Verantwortung als die den Herrn lieben. Dass wir Leserbriefe schreiben, dass wir eine Theatervorstellung verlassen, dass wir die Stimme erheben, wo immer es geht. Da können wir nicht einfach daneben sitzen und zuschauen. Aber geduldig sollen wir denen nachgehen, die sich in ihrer Ablehnung verfangen und verirrt haben. Und was macht Gott? Auf die Bestreitung der Liebe folgt der Beweis der Liebe. So antwortet Gott. Das ist das Letzte. 2, 3, der Beweis der Liebe. Und dafür erinnert Gott an ein Ereignis. Und jetzt kommt eigentlich die besonders schwierig zu verstehende Passage. Erinnert Gott an ein Ereignis, das schon mehr als 1000 Jahre zurücklag, aber den meisten Zuhörern vertraut war. Durchaus vertraut. Und wieder halten wir den Atem an, wenn wir das lesen. Da heißt es in Vers 3, jetzt reagiert Gott auf die Infragestellung seiner Liebe und er reagiert mit diesen Worten. Nun ist nicht Jakob Esaus Bruder gewesen, spricht der Herr. Rhetorische Frage, klar ist das so. Dennoch habe ich Jakob geliebt Esau aber habe ich gehasst. Wie soll Israel an diesem Ereignis aus der Geschichte einen Beweis der Liebe Gottes ablesen? Warum gerade Jakob? Nun, an diesem Mann macht Gott deutlich, was für eine Art von Liebe er gegenüber seinem Volk bewiesen hat und pflegt. Es ist eine erwählende Liebe. Es ist eine Liebe, die ihren festen Grund, die ihren festen Anker eben nicht in der Attraktivität des Geliebten hat. Jahwes Liebe ist eine erwählende Liebe. Sie hat ihren Grund allein in seiner Güte, in seinem Erbarmen, in seiner Entscheidung, in seiner Treue, in seiner Zuwendung. Es ist eine erwählende Liebe. Und all unser Verdienst und Würdigkeit. Und wir dürfen uns daran klammern. Und so hat es der Herr seinem Volk durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder zugerufen. 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Ich habe die Stelle dort auch aufgeführt. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das ist der Grund. So wie es Paulus dann den Christen sagt: Gott hat euch erwählt vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus, wo es den einzelnen Christen zugesagt wird. Epheser 1, Vers 3 und 4. Hier geht es um das Volk Israel. Wenn wir verstehen wollen, wie Gott mit seinem Volk handelt und wie Gott zu seinem Volk steht, dann müssen wir diese Sätze hören und ernst nehmen. Und gerade weil es so ist, weil Gott sein Volk erwählt hat, kann er nicht zusehen, wenn sein Volk den Glauben, wenn es ihn selbst mit Füßen tritt. Gerade weil es so ist, sucht Gott das Herz. Sucht Gott den persönlichen Glauben. Und schon im Alten Testament reicht es für den Einzelnen nicht aus, einfach durch Geburt dazuzugehören. Einfach beschnitten zu sein. Jude ist Jude. Für die Gottesbeziehung reichte das nicht aus. Sondern jeder einzelne Israelit wurde wieder dazu gerufen, dem heiligen Gott persönlich zu glauben. Ihm persönlich zu vertrauen. Ihm persönlich die Schuld zu bekennen. Ihm persönlich zu dienen. Persönlich die Opfer zur Vergebung in Anspruch zu nehmen. Kein Automatismus. Keine Kollektivlösung im oberflächlichen Sinne. Mit dieser einseitigen Bevorzugung der Erwählung, darum geht's hier, einseitige Bevorzugung, hatte Gott seinem erwählten Volk eine besondere Verantwortung auch gegeben. Amos, der Prophet, sagt in Kapitel 3, Vers 2, nur euch habe ich erkannt, das kann man auch etwas freier übersetzen, erwählt aus allen Geschlechtern der Erde, spricht Jahwe. Und darum sehe ich bei euch an jede einzelne Schuld. Der Herr ruft zum Glauben, der in Gehorsam mündet. Und bereits innerhalb des Alten Testaments wird deutlich, dass die Mehrheit auf dem breiten Weg vom Herrn weggeht. Und dass ein treuer Rest verbleibt, der dem Herrn folgt. Wir werden heute Abend und morgen früh sehen, dass auch unter den Malachi-Leuten ein solcher gläubiger Rest da war. Der wird auch benannt, dass es echten Glauben gab und echte Gottesfurcht und echte Gottesliebe, auch damals. Und nun stellen Sie sich bitte schön Malachi vor, in dieser umkämpften Situation, wie er um das Volk wirbt, wie er sie einlädt mit dem Hinweis auf Jakob als Beispiel für Gottes erwählendes Vorgehen. Ich habe Jakob geliebt. Als wollte er sagen, ihr habt keinen Grund, an Gottes Liebe zu zweifeln. Vergesst nicht, dass er unser Volk erwählt hat. Und an Jakob macht Malachi das Prinzip der Erwählung deutlich. Für dieses Prinzip der Erwählung steht als Beispiel, als Illustration der Erzvater Jakob. Zu dem war ja nun wirklich nicht viel gewesen. Der war nicht sehr fromm, nicht sehr sympathisch. War er alles nicht. Er hatte nichts, was ihn so als besonderen Segensträger empfohlen hätte. für diese besondere Aufgabe nichts. Er hat sich nicht als sehr gläubig hervorgetan. Und dennoch hat Gott ihn herausgegriffen, schon vor seiner Geburt, und hat ihn mit einer ganz besonderen Verheißung und mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut. Das war allein Gottes Entscheidung. Gott hatte ihn seinem Bruder Esau vorgezogen, ohne dass sich Abraham das durch irgendeine Sache wirklich verdient gehabt hätte. Eher im Gegenteil. Was sympathisch ist dann später, ist, dass er den Segen so unbedingt haben will. Aber da war er ja schon längst erwählt. Der alte Gangster. Bei den beiden Brüdern, das muss man auch sehen, ging es damals nicht um die Erwählung zum Heil oder zum Unheil. Davon sagt das Wort Gottes nichts. Das müssen wir auch sehr klar sehen. Auch Esau blieb ja ein Glied des Volkes und des Bundes. Wozu war Jakob auserwählt worden? Schauen wir genau hin. 1. Mose 25, Vers 23. Und der Herr sprach zu seiner Mutter, also zu Rebekka, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war die Umkehrung der Verhältnisse. Das war die Entscheidung. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und so ähnlich wird das dann Jakob später zu Josef sagen über Ephraim und Manasse. Das steht in 1. Mose 48, Vers 19, wo Josef will, dass der Manasse den entscheidenden Segen bekommt. Und Jakob dreht den Spieß wieder um und sagt, nein, es ist anders vorgesehen, Ephraim. Und Paulus sagt dann in Römer 9, Vers 11, über Jakob und Esau, als die Kinder noch nicht geboren waren, als sie noch nicht geboren waren, also vor allem, was sie tun und denken konnten, da wurde zu ihr, zu Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist 1. Mose 25. Wie auch geschrieben steht, und dann kommt dieser Vers aus Malachi 1, Vers 3, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Verstehen Sie, das mit Jakob geliebt und Esau gehasst steht nicht schon in 1. Mose 25. Das steht erst hier bei Malachi 1, Vers 3. Erwählung bei Jakob heißt also, er wurde einseitig bevorzugt. Ohne eigenes Verdienst wurde er für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Position ausgewählt, nämlich in der Segenslinie der Nachfolger von Isaak zu werden. Gewissermaßen als Häuptling der Sippe, obwohl er der Jüngere war. Jakob steht für die Bevorzugung aufgrund von Gottes Entscheidung. Davon steht er. Dafür steht er. Und jetzt, 1000 Jahre später, sagt der Herr, seht euch den Jakob an. Auch mein Volk, das ich nach ihm benannt habe, Jakob Israel, Jakob, der Gotteskämpfer Israel, habe ich einseitig bevorzugt, habe ich auserwählt. Das ist die Parallele. Und in diesem Sinne habe ich mein Volk Israel auserwählt. Ich habe es zu meinem persönlichen Volk ernannt. Ich habe euch rausgeholt aus Ägypten. Ich habe festgehalten an euch, trotz eurer Sünde, obwohl ihr kein bisschen besser wart als die anderen und bis heute eigentlich auch nicht seid. Aufgrund meiner souverän verfügten einseitigen Bevorzugung. Und das Prinzip seht ihr bei Jakob, den ich seinem älteren Bruder vorgezogen habe für diese spezielle Funktion und Position und Aufgabe. Nicht, weil er besonders gut gewesen wäre, nicht, weil ihr so besonders gut seid, ihr seid eher halsstarrig, sondern weil ich euch liebe. Und deshalb habt ihr auch eine Zukunft als Volk. Das macht Gott jetzt gerade im Vergleich mit Edom deutlich. Und deshalb ist auch jeder Einzelne dazu gerufen, sich nun gläubig diesem Volk einzufügen. Was Gott im Alten Testament dem Volk sagt, das sagt er im Neuen Testament dem einzelnen Christen. Ich habe dich berufen, ich habe dich erwählt. Du darfst glauben, weil du erwählt bist vor Grundlegung der Welt. Darum durftest du zum lebendigen Glauben finden, darum durftest du umkehren, darum durftest du dich bekehren. Darum durftest du ein Teil der Gemeinde Jesu Christi werden, weil ich dich gezogen habe in meiner Liebe. So, und dann geht's noch weiter. Dann baut Gott hier den Vergleich Jakob, Esau noch weiter aus. Jetzt wird's noch schwieriger. Indem er sagt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und das steht zum ersten Mal hier, so in Malachi. Das steht noch nicht in 1. Mose 25. Als Paulus das zitiert, da zitiert er es aus Malachi. So immer im Blick haben. Nochmal, hier bei Jakob geht es nicht um die Heilsfrage. Nicht um die Frage, ob einer gerettet wird oder verloren geht. Es geht schon gar nicht darum, dass Gott den Esau zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt hätte. Davon steht hier absolut nichts, nicht mal andeutungsweise. Nicht im Entferntesten. Es geht auch nicht darum, dass Gott einen persönlichen Hass auf Esau entwickelt hätte und ihn darum fertig gemacht und verdammt hätte. Nein, das Gegenpaar lieben, hassen, das kommt in der Bibel häufiger vor. An ganz verschiedenen Stellen. Müssen wir einfach genau hinschauen. Und dabei geht es in der Regel nicht darum, den einen anzunehmen und den anderen abzulehnen. Sondern es geht darum, eine klare Rangordnung zwischen zwei Größen vorzunehmen. Um Überordnung und Unterordnung. Es geht, wir würden sagen, darum, Prioritäten zu setzen. Und lieben bedeutet absoluten Vorrang einräumen. Und hassen bedeutet in dieser Zusammenstellung nachordnen und an eine untergeordnete Stelle setzen. Ich will Ihnen das kurz zeigen, 1. Mose 29, 30 bis 33. 1. Mose 29, ab Vers 30, da heißt es, so ging Jakob auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea. Und dann heißt es in Vers 31, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Also das ist die Gegenüberstellung, er hat die eine lieber als die andere. Und jetzt gibt es dazu eine hochinteressante Parallele in 5. Mose 21, Vers 15 bis 17. Da heißt es, wenn jemand zwei Frauen hat und eine von beiden bevorzugt, das war ja damals noch möglich, da heißt es dann, die eine, die er liebt und die andere, die er hasst, lieben, hassen und beide gebären ihm Kinder. Und dann wird deutlich gesagt, dann darf er später, wenn es dann um die Frage der Rechte geht, nicht den Sohn der Frau, die er hasst, also die er weniger liebt als die andere, dann darf er den nicht benachteiligen. Lieben, hassen, bevorzugen, benachteiligen. Gehen wir ins Neue Testament. Matthäus 6, Vers 24, da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen lieben und den anderen hassen. Ich muss doch nicht, wenn ich dem einen diene, den anderen abgrundtief verachten und fertig machen wollen. Nein, ich kann nur einem meine völlige, totale Loyalität schenken. Ich werde entweder dem einen ganz folgen oder dem anderen. Es geht nicht, ich kann die Loyalität nicht in dieser Weise gleichwertig aufteilen. Und die allerklarste Stelle in dem Zusammenhang ist Lukas 14, Vers 26, wo Jesus dazu auffordert, dass wir in der Nachfolge hassen müssen. Und zwar, wen müssen wir hassen? Unsere engsten Angehörigen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder, seine Schwestern. Jesus sagt, wenn du in meine Nachfolge eintreten willst, musst du hassen. Und er meint das natürlich nicht im Sinne von totaler Ablehnung, sondern er meint das in dem Sinne, wie er es dann auch zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 37 sagt, dass man die eigene Familie nicht mehr lieben dürfe als Jesus. Und in diesem unterscheidenden Sinne, der sich so durch verschiedene Stellen der Bibel hindurch immer wieder nachweisen lässt, in diesem unterscheidenden Sinne ist es auch hier in Malachi 1 gemeint. Jakob habe ich vorgezogen. Habe ich, ohne dass in ihm etwas dazu gewissermaßen veranlasst hätte, in meiner freien, souveränen Entscheidung vorgezogen. Und obwohl er der Jüngere war, hat er die älteren Rechte bekommen, weil es meine Entscheidung war. ich habe ihn dazu erwählt und nicht Esau. Und entsprechend sagt Malachi, Leute, Gott hat euch einseitig und unverdient bevorzugt, so wie den Jakob gegenüber Esau. Und entsprechend hat er euch als die Nachkommen Jakobs jetzt wieder besonders bevorzugt gegenüber den Nachkommen Esaus. Und wer sind die Nachkommen Esaus? Die Edomiter, Edom. Verstehen Sie, Gott sagt, Leute, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Der Beweis meiner Liebe zeigt sich in meiner Erwählung. Während ihr wieder im Land seid, neu aufbauen dürft, sieht es bei den Edomitern ganz anders aus. Warum? Weil ich euch erwählt habe. An dem Vergleich mit Edom könnt ihr ablesen, dass Gott euch seine besondere Liebe schenken will. Dass ihr unverdientermaßen gut dran seid, weil ich euch liebe. Ihr dürft wieder neu aufbauen. Und was ist mit Edom? Das lesen wir ja dann hier sehr deutlich in diesem Vers 3. Im zweiten Teil von Vers 3, da heißt es, Esau habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil habe ich den Schakalen der Wüste gegeben. Das waren diese zerklüfteten Bergregionen südlich des Toten Meeres, wohin sich Esau damals zurückgezogen hatte. Und obwohl die Edomiter mit eisernem Willen alles versuchen, wird es ihnen nicht gelingen, ihr Land wieder aufzubauen, sagt Gott. Seht hin! Und dann kommt dieser Vers 4. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher an Yahweh Zebaoth, sie mögen bauen, ich werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Gott hat zu Recht gezürnt, weil sie gottlos waren, weil sie sich über ihn erhoben haben. Wenn Sie ein Porträt der Edomiter lesen wollen, lesen Sie den Propheten Obadja. Ein kurzes, kräftiges Buch. Da finden Sie das ganze Elend Edoms beschrieben. Obadja, auch einer der kleinen Propheten. Verstehen Sie? Das ist dieser zweiteilige Liebesbeweis, den Gott seinem geliebten Volk vor Augen führt. Teil 1, durch das Beispiel von Jakob und Esau in der Vergangenheit erinnert er sie daran, dass er dieses Volk persönlich erwählt hat, dass er sich für sie persönlich entschieden hat, für dieses Volk. Und dass sie deshalb allen Grund hätten, ihm auch jetzt zu vertrauen und sich im Glauben an ihn zu klammern. Diese Erwählung hat Bestand, sagt Gott. Habt keine Sorge. Ich habe euch erwählt und das steht. Und deswegen ist euer Kleinglaube völlig unberechtigt. Und dann Teil 2 dieses Liebesbeweises durch den Vergleich mit Edom, das ja geschichtlich wirklich aus Esau hervorgegangen ist. Und daran beweist Malachi seinen Hörern, wie sich dieser Unterschied schon in der Gegenwart vor ihren Augen auswirkt. Edom würde im Gegensatz zu Israel nicht wieder auf die Beine kommen. Auch Edom war 587 von Nebukadnezar besiegt worden. Aber später dann wurden sie endgültig von den Nabatäern unterjocht. Und trotz aller Anstrengungen kamen sie nicht mehr klar. Die Nabatäer vertrieben sie. Vielleicht kann ich das noch kurz geografisch zeigen. Die Nabatäer vertrieben sie hier aus diesem Gebiet am Toten Meer. Hier westwärts, sodass die Edomiter südlich von Israel eine neue Heimat, kann man nicht sagen, fanden, weil die Nabatäer sie unterjochten. Und dann machten im Laufe, also sie landeten dann etwa hier in dieser Region, die Edomiter, und wurden von den Idumäern unterjocht. Das edomitische Königtum wurde endgültig durch den idumäischen Staat ersetzt. Und sie sind nie wieder richtig zu ihrer eigenen Identität gekommen. Und wissen Sie noch, was ist wichtig? Dieser Vergleich mit Edom, der muss die Israeliten besonders berührt haben, besonders bewegt haben. Warum? Das darf man nie vergessen. Edom war zum Erzfeind Israels geworden. Sie werden kein anderes Völkchen finden, über das die Propheten so häufig Gerichtsankündigungen verlauten lassen. Und so wurde Edom im Laufe der Zeit dann fast zur Metapher für Feind Israels. Und die seht euch an, sagt Malachi. Malachi sagt, bedenke Israel, wie dein Schicksal ausgesehen hätte, wenn Gott dich nicht von sich aus zum Bund mit ihm selbst erwählt hätte. Edom hat er der Vernichtung überlassen. Sie mussten die Folge ihrer Sünde voll tragen. Gerecht. Aber dir, Israel, hat er versprochen, dass er dich festhalten und bewahren wird. Und daran kannst du seine unzerstörbare Liebe erkennen, seine grundlose Barmherzigkeit. Zur Zeit Malachis konnten die Israeliten fast miterleben, wie Edom durch die Nabatäer gedemütigt und dann von Idumäa gewissermaßen geschluckt wurde. Und was in Idumäa dann noch weiterlebte und schon nicht mehr Edom war, das trat dann nochmal 70 nach Christus in Erscheinung, beim Kampf gegen den römischen Feldherrn Titus um die Stadt Jerusalem. Da trat es dann nochmal in Erscheinung, so ein edomitischer Rest, aber nur noch Idumäa. Und sie haben verloren natürlich gegen die Römer, und während Idumäa von der Bildfläche der Geschichte verschwand, hat Gott offensichtlich dafür gesorgt, dass die Nation Israel, auch wenn sie zwischenzeitlich untergegangen zu sein schien, nie ganz ausgerottet werden konnte. Auch nicht 2000 Jahre später durch die Schrecken des Nationalsozialismus. Worin liegt der Grund? Der Grund liegt in dieser Liebeserklärung. Hier liegt der Grund. Gott sagt, dir, Israel, habe ich es versprochen, und daran kannst du meine unzerstörbare Liebe ablesen, die dich dazu ruft, mich wiederzulieben und mir im Glauben zu folgen. Die Liebe Gottes ist einseitig, ganz einseitig begründet, aber sie ist keine Einbahnstraße. Sie ist kein Automatismus. Und es wird der Tag kommen, sagt Malachi, dass ihr mit euren eigenen Augen sehen werdet, wie Gott seine Verheißungen Schritt für Schritt einlöst. Vers 5. Wenn eure Augen das sehen, dann werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ihr werdet den Namen des lebendigen Gottes weit über eure Grenzen hinaus bekannt machen. Ihr werdet ihn von Herzen loben. Und hier klingt schon die weltweite Perspektive an, die Malachi dann immer weiter ausbauen wird. In Vers 11, das bringt, wird Bruder Flaum heute Nachmittag auslegen, wird er sagen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, also unter den Heiden auch, sei gelobet der Name des Herrn. Die Zeit ging weiter. Malachis Zeitgenossen kamen in die Jahre. Und je länger, umso endgültiger wurde klar, dass Edom in der Tat am Ende war und Israel nicht mehr gefährlich werden konnte. Und die gläubigen Israeliten, von denen noch die Rede sein wird, heute Abend und morgen früh, die konnten immer deutlicher sehen, wie treu und unwandelbar der lebendige Gott seine Pläne zum Ziel bringt. Ist auch sehr ermutigend für uns. 24 Mal im Buch Malachi wird Gott genannt der Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Gott, der sich unwiderstehlich durchsetzt in der Geschichte, der ohne Abstriche zu seinem Ziel kommt und der alles erfüllt, was er verheißt. Vergessen wir nicht, mit welchem Ziel Malachi diese Gottesworte weitergegeben hatte. Sie sollten die große Botschaft, die über dem ganzen Buch steht, fest im Herzen und im Denken dieses Volkes verankern. Ich habe euch lieb. Und wenn Sie an das denken, was Paulus gesagt hat, dass es auch für uns geschrieben ist, dann dürfen auch wir als Gemeinde das für uns in Anspruch nehmen, ganz persönlich. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns von Herzen liebt. Es ist der heilige Gott. Es ist der allmächtige Gott. Es ist der persönliche Gott, der unendlich ist und nahe zugleich. Und wenn wir mehr als 2400 Jahre danach diese dramatischen Verse lesen als Gemeinde Jesu Christi, dann bekommen wir eine machtvolle Lektion über die Liebe Gottes und über die Macht Gottes auch hier zu sehen, wie er sich in der Geschichte durchsetzt. Nicht immer sofort. Nicht immer so, dass alle jederzeit darüber jubeln und triumphal mitziehen, aber er setzt sich durch. Und ein Beispiel, an dem Gott uns diese Liebe und Macht illustriert, ist sein Weg mit dem auserwählten Volk Israel. Für uns bekommen diese Verse 2400 Jahre nach Malachi eine noch viel größere Bedeutung. Unsere Generation hat das große Vorrecht, mit anzusehen, wie Gott die Voraussetzungen dafür schafft, seine alten Verheißungen wahrzumachen. Und wie er eine Nation, Israel, in ihrem Land aus der Zerstreuung zu sammeln beginnt. unter schwierigsten Umständen. Nicht nur im Gegensatz zu Edom, das bis heute nicht mehr erbaut wurde, sondern dass es Israel und die Juden nach 2000 Jahren Verfolgung und Leiden, nach den vielen, vielen Judenverfolgungen und Judenvernichtungen und auch nach dem Martyrium des Holocaust, das überhaupt noch gibt, das ist ein Zeichen, dass Gott dieses Volk liebt. Wie viele Völker und Kulturen, die Israel bedrängt und zerstreut haben, sind unwiderruflich im Staub der Geschichte versunken. Wie viele Völker wurden von Gott aufgrund von Gottes Gerechtigkeit in ihrer Sünde gepackt und endgültig verurteilt. Aber Israel besteht noch immer. Trotz all der Gerichte, die Gott um ihrer Sünde willen auch in diesem Volk vollziehen musste. Ein Hinweis auf die Macht und Treue Gottes. Aber mehr noch als auf Israel wollen wir auf den Herrn Jesus selbst sehen. Auf ihn selbst, indem Gott diese These von Malachi 1, Vers 2 endgültig und unüberbietbar bewiesen hat, dass er uns liebt. Es ist in Jesus greifbarer geworden als an jeder anderen Stelle. Und darum können wir diese Überlegung nicht beschließen, ohne uns zu erinnern an 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und dann kommt wieder dieser Erwählungszusammenhang. Darin besteht die Liebe, darin hat sie ihren Grund. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und Paulus würde schreiben, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren. Und noch einmal, der Apostel Johannes wird in 1. Johannes 3, Vers 1 sagen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Das ist die unüberbietbare, endgültige, vollkommene Begründung und Beweisung der Liebe Gottes. Und wer das erkennt, der lässt sich dann erst recht mit hineinnehmen in diese große Aufgabe, die in Vers 5 schon sich beschrieben findet, dort für Israel, aber in die wir uns ganz hineinstellen dürfen. Wenn eure Augen das sehen, und jetzt umso mehr, sehen, wie Gott in seinem Sohn Jesus Christus gehandelt hat, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen, ja? Er sei hochgepriesen, auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Er sei verkündet, er sei in seiner Größe und Liebe und Heiligkeit und Macht den Menschen berichtet. Er sei gelobt und ausgerufen, damit noch viele zu dem Herrn Jesus Christus finden, indem Gott, der Vater, uns auf ewig gerettet hat, weil er uns lieb hat. Amen.